Ihr habt einen Pickel auf der Nase. Das Mikrofon ist schon offen, das ist schlecht. Da muss man sich besser überlegen, was man hier oben sagt. Das ist ja wunderschön zu hören und zu sehen, wie angeregt sie plaudern. Traue mich ja kaum, dazwischen zu reden. Ja. Ich werde erfolgreich begleitet. Das ist der richtige Trick. Bei uns in der Firma, wenn wir so Veranstaltungen machen und aus den Pausen zurückrufen wollen, haben wir so einen Gong. Das wirkt ungemein, wenn das Ding so vibriert und so richtig laut ist. Da hören die Leute sofort auf. Das ist klappt total super. Nee, nicht so eine Bimmel, das ist hochheilig. Da darf ich noch nicht mal dran. Das muss genau abgestimmt werden, wann man da die Gongschläge machen darf. Tradition ist für die Reinoldi-Gilde ein ganz wichtiger Punkt. Das haben Sie sicherlich heute Abend schon gemerkt. Und sie soll ja bekanntlich wie eine Laterne sein. Im Hafen soll man sie auch dafür benutzen, sich daran festzuhalten. Aber eigentlich ist die Laterne dafür da, einem den richtigen Weg zu beleuchten. Tomasi de Lampedusa hat gesagt, wenn alles so bleiben soll, wie es ist, dann muss sich vieles verändern. Das kennen wir auch aus unseren Zeiten. Wir müssen ständig anpassen und nachschärfen. Ich hoffe, das Essen hat Ihnen wunderbar geschmeckt. Wir danken recht herzlich den Westfalenern, dass sie es so schmackhaft zubereitet haben. Wir danken Ihnen weiterhin natürlich für den aufmerksamen Service. Ich glaube, Sie bemerken, wie sich alle bemühen und angespannt sind, genauso wie ich hier, dass Sie es ordentlich über die Bühne kriegen. Aber ich glaube, bisher klappt das eigentlich recht gut. Wie gerade schon gesagt, es muss sich ab und zu mal etwas ändern, damit man das mit der Tradition wenigstens noch halbwegs so voranbringen kann. Wie Sie kennen das, wir haben eigentlich die Tradition, dass wir zwei Reden beim Reinoldi mal haben. Einmal die Festrede und einmal die Rede eines erfahrenen Gildners oder einer Gildnerin. Wir werden heute die zweite Rede nicht haben. Wir haben heute ein Festgespräch. Natürlich heißt es so, an solchem Festabend muss es Festgespräch heißen. Das ist eine Erfolgsstory, die wir vom Herbstempfang übernommen haben. Da haben wir das jetzt schon zwei, drei Mal ausprobiert und das war eigentlich eine sehr muntere Sache. Und von daher versuchen wir das heute Abend auch mal. Es bietet sich heute Abend auch ganz wunderbar an, weil wir so eine schöne große Bühne haben. Das haben wir vielleicht im Bürgersaal nicht so und können das nicht so herstellen. Von daher probieren wir das heute Abend mal aus und wir freuen uns dann auf Ihre Reaktionen, ob das eine gute Idee war. Es wird eine kleine Runde werden, es wird ein kurzes Festgespräch werden mit knackigen Fragen. Das bietet sich hier so an. Und dann gucken wir mal, was wir nächstes Jahr machen. Traditionell sind wir ja im Bürgersaal des Rathauses. So haben es die Wiederbegründer der Reinoldi-Gilde 1988 sich ausbedungen. Man hat, ich weiß nicht, wie hart die Verhandlung war mit dem damaligen Oberbürgermeister, dann gebeten, dieses alte Recht aus 1254, aus der alten Zeit des Mittelalters, dass wir dort tagen dürfen, sich wieder auszubitten. Und das hat geklappt. Ich glaube, vertraglich ist es nie niedergelegt worden, aber bisher haben das alle sehr gerne gemacht. Wir wären fast dort gewesen, es hat die Gespräche gegeben. Am Ende waren die Toiletten im Erdgeschoss nicht fertig. Und wir haben dann gesagt, bei denjenigen, die eventuell dem Bier kräftig zugesprochen haben, schon beim Vorempfang, könnte es ja zwischendurch während des Mahls eilig werden. Und wir hatten dann Angst, dass vielleicht irgendwas in die Hose geht bei den verschiedenen Gängen. Und deswegen haben wir das gelassen und sind heute noch mal hier. Es ist natürlich ganz wunderbar, wie wir hier aufgenommen werden. Und ein recht herzlicher Dank geht an die Geschäftsführerin der Westfalenhallen, Frau Sabine Loos. Dankeschön, dass wir wieder hier sein dürfen. Sie haben uns, insbesondere Frau Weiberg, bei der Organisation ganz toll begleitet und unterstützt. Und ich darf auch sagen, es hat ein finanzielles Entgegenkommen gegeben. Man hat uns also hier sehr nett behandelt und dafür einen herzlichen Dank. Ich darf nun überleiten zum zweiten Höhepunkt des Abends, na, dritte Höhepunkt, Entschuldigung, ich verzähle mich schon, und zwar das Festgespräch. Wir haben den Horizont erweitert bekommen von Frau Dr. Strack-Zimmermann. Wir möchten nun wissen, was heißt das, was in der Welt passiert für uns hier vor Ort, welche Veränderungen kommen auf uns zu. Und ich habe mir extra vorgenommen, dass ich dem Leiter der Diskussion, dem Moderator, Herrn Matthias Langrock, Mitglied der Chefredaktion der Ruhrnachrichten, nichts wegnehme. Im Programmheft, das muss ich allerdings tun, denn darum hat er mich hingewiesen und gebeten, in der Festschrift ist er als Chefredakteur des Hellweger Anzeigers angekündigt. Er ist der Stellvertretende. Das noch klemme ich mir jetzt mal, aber ich korrigiere es und bitte um Verzeihung, lieber Matthias, dass wir da einen kleinen Fauxpas begangen haben. Ein Hinweis noch, eine Bitte, die ich persönlich habe, die viele vielleicht hier im Raum haben. Es gibt einen Herrn Alan Greenspan, der ist der ehemalige US-Notenbankchef. Und da wird ja bei diesen Leuten, wenn die Menschen sprechen, sich gerade zu wirtschaftspolitischen Themen äußern, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und im Nachhinein seziert bis zum geht nicht mehr. Und er hat mal irgendwann gesagt, wenn Sie glauben, mich klar verstanden zu haben, müssen Sie etwas missverstanden haben. Es wäre schön, wenn die Antworten, die wir heute bekommen, dank deiner tollen Fragen für uns plausibel und verständlich sind. Ich darf die Herrschaften zu mir nach oben bitten. Ja, ich kann Sie. Platz nehmen nach Wunsch. Es muss nicht alphabetisch sein. Die Mikrofone sollten offen sein, die Regie. Auch da ein herzlicher Dank, das passt ganz wunderbar. Ich kriege immer so tolle Zeichen, die ich halbwegs richtig verstehe. Ich komme gleich mit dem Fläschchen vorbei. Ich hatte eigentlich vorgenommen, das mit draufzubringen, aber schink gleich nach. Ja, ein Pilzchen kannst du auch noch haben. So.
Mein Mikro ist schon mal an. Vielleicht können Sie auch mal einmal testen. Das war gleich keine. Das klingt alles super. Das Klopfen ist wunderbar. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben in der Vorbesprechung festgelegt, das soll nicht so ernsthaft werden. Wir sollen das ein bisschen locker machen. Und jetzt muss ich schon sagen, nach dem, was wir gerade gehört haben, in diesen ja doch irgendwie berührenden, bewegenden 50 Minuten von Frau Strack-Zimmermann und nicht Strack-Karrenbauer, da fällt es einem dann schon so ein bisschen schwer, wenn man so sieht, okay, was ist mit Russland, was ist mit China, indopazifischer Raum, Europa, dann dahin zu kommen und darüber zu reden, und wie ist das hier bei uns, so wie es im Programmheft steht. Denn Sie haben ja auch gesagt, und das würde ich ausdrücklich unterschreiben, und da schluckt man schon, wenn Sie sagen, boah, wir haben es eigentlich verdammt gut hier. Und wir können verdammt glücklich sein, dass wir hier heute sitzen und dass wir uns hier aussuchen können, ob wir ein Bier trinken oder ein Wasser oder vielleicht auch ein Wein. Und dass das einerseits ganz nah ist und andererseits immer doch noch so fern scheint. Und trotzdem wollen wir jetzt mal versuchen, so ein bisschen auf Dortmund zu gucken, denn auch dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Auch das haben Sie gesagt, am Ende ist doch entscheidend, was hier vor Ort passiert. Am Ende leben wir hier. Und am Ende ist es wahrscheinlich so, dass wir alle zwar viel stärker berührt sein müssten, wenn Olaf Scholz von der Zeitenwende redet, aber uns dann doch mehr interessiert, wenn am nächsten Tag verkündet wird, wann der Boulevard Kampstraße fertig wird, weil wir da vielleicht drüber gehen wollen. Oder wann das Rathaus fertig wird, damit da nächstes Jahr Reinoldi mal gefeiert werden kann. Und deswegen wollen wir den Blick so ein bisschen auf Dortmund und aufs Lokale werfen. Aber bevor wir das tun, ich habe mich, um mich vorzubereiten, habe ich mich dafür interessiert, was passiert eigentlich, wenn man Zeitenwende Dortmund googelt. Ja. Und da sind wir beim Thema, das heute Abend nur ganz am Rande bislang angesprochen wurde, nämlich bei einem Verein, der hier ganz in der Nähe zu Hause ist. Denn wenn man Zeitenwende Dortmund googelt, kommt als erster Eintrag, dass es für den BVB die Zeitenwende war, das Relegationsspiel gegen Fortuna Köln 1986 mit 8:0 am Ende gewonnen zu haben. Und das ist das Wichtigste in Dortmund für die Zeitenwende bis heute offensichtlich. Also insofern sind wir offenbar auf einem guten Weg. Gut, jetzt wieder ein bisschen zurück zur Ernsthaftigkeit. Ich möchte Ihnen meine drei Gesprächspartner vorstellen, sofern das überhaupt erforderlich ist. Die allermeisten werden Sie ja alle kennen. Wir beginnen in der Mitte beim sprechenden Dreimann. Trotzdem, Frau Heike Heim, herzlich willkommen, Chefin von DEW 21. Zu Ihrer Rechten, jetzt musste ich einmal überlegen, im Alphabet, aber sind sich so nah die beiden, das war jetzt falsch. Also zu Ihrer Rechten, der im Alphabet als Letzter kommt, Stefan Schreiber, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Dortmund. Und zu meiner Rechten und in der Runde der drei am weitesten rechts für Sie, Dirk Schaufelberger, Chef der Sparkasse. Herzlich willkommen. Ich fange mal an, indem ich auch mit einem Zitat anfange oder ein Zitat aufgreife, das Frau Strack-Zimmermann benutzt hat, nämlich mit einem Appell, der ziemlich weit am Ende kam. Und der Appell hieß, wir müssen aufwachen. Und auch die Frage ist ja spannend. Schlafen wir noch zu sehr? Sind wir noch nicht aufgewacht? Tun wir noch zu wenig? Und ich fange mal an bei Heike Heim. Tun wir eigentlich noch zu wenig und zu wenig dafür, dass eine Zeitenwende gelingt?
Naja, jetzt bin ich ja als Vertreterin der Energiewirtschaft hier auf die Bühne geholt worden und ich glaube, wir sind im letzten Jahr sehr hart aufgewacht. Das komplette Jahr war geprägt vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und uns wurde schlagartig bewusst, dass Versorgungssicherheit ein Wert ist, der komplett unterschätzt wurde. Wir sprechen ja gerne und haben bis dahin immer vom energiewirtschaftlichen Zieldreieck gesprochen, Bezahlbarkeit, Umweltverträglichkeit bzw. Klimaschutz und Versorgungssicherheit. Und wenn man jetzt mal Revue passieren lässt, was in den letzten Jahren von diesem Dreieck besonders diskutiert wurde, ich sage nicht gemacht wurde, diskutiert wurde, dann war es das Thema Klimaschutz. Und spätestens mit Versiegen der russischen Pipeline-Gaslieferungen Ende August war das Thema Versorgungssicherheit nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern der Mangel daran eine echte Gefahr. Und natürlich ist er auch in Dortmund angekommen. Sie alle haben es gemerkt, mit einer Preisrallye von Energiepreisen, die wir bisher noch nie gesehen haben. Wir haben im September letzten Jahres für die Megawattstunde Strom über 1.000 Euro gesehen. Normal sind 50. Mit normal meine ich Vorkriegsniveau. Wir haben unsere technischen Kollegen und viele andere Städte haben sich gemeinsam auch im Krisenstab der Stadt auf mögliche Gasmangellagen vorbereitet. Herr Oberbürgermeister hat richtig erwähnt, ja, wir sind gut durch den Winter gekommen, mit Einsparbemühungen, durch mildes Wetter, durch gute Vorbereitungen. Aber uns wurde sehr drastisch vor Augen geführt, wie dramatisch einseitige Abhängigkeiten sein können. Und wir haben eine Abhängigkeit vom russischen Pipeline-Gas gehabt von über 50% in den letzten Jahren. Und deswegen sind wir, ich würde sagen, ziemlich brachial gelandet und haben feststellen dürfen, dass zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien nicht nur was mit Klimaschutz zu tun hat, sondern eben auch mit Sicherheitspolitik und Unabhängigkeit. Dass wir nicht wieder den Fehler machen sollten, wenn wir jetzt über Flüssiggaslieferungen sprechen, uns wieder einseitig von einem Lieferanten abhängig zu machen, sondern diversifizieren sollten. Und ich fand sehr gut Ihre Aussage, Frau Dr. Strack-Zimmermann, hören Sie auf zu lamentieren, wir müssen mal anfangen, aus der Lamoyanz herauszukommen. Wir müssen anfangen einzusteigen in den Ausbau erneuerbarer Energien. Was meine ich damit? Wenn wir wirklich den Stromsektor mit erneuerbaren Energien zu 80% 2030 realisieren wollen, dann heißt das, dass wir ab sofort 1.500 Windräder pro Jahr bauen müssen. Runtergerechnet sind das 28 pro Woche. Was schaffen wir aktuell? 10. Wenn wir sagen, wir wollen die Photovoltaik-Ausbauziele erreichen, dann müssen wir die Ausbaugeschwindigkeit sofort verdreifachen. Um es mal umzurechnen, wenn man sagt, ich mache die Hälfte mit Freifläche. Das heißt, wir müssen pro Jahr 25.000 Fußballfelder PV bauen. Das macht diese Riesenaufgabe wahr und deswegen, glaube ich, sollten wir uns auf die Socken machen und anfangen zu bauen. Und wenn es das war, was uns das Jahr gelernt hat.
Wenn man das kurz zusammenfasst, würde ich das jetzt mal so sagen, ja, wir sind aufgewacht, aber wir haben noch ganz schön viel Sand in den Augen und den müssen wir uns noch rausreiben. Stefan Schreiber, wenn man mal so in den neuesten IHK-Report guckt, ist schon schöner als letztes Jahr.
Ja, schöner ist relativ, würde ich mal sagen, weil ich kann das eigentlich auch ein bisschen fortführen, was Heike gerade gesagt hat zum Thema Energie, weil mir das schon wichtig ist, weil Der Optimismus zu sagen, dass wir in Deutschland sehr schnell die erneuerbaren Energien dahin bringen, dass wir 2030 aus der Kohle aussteigen können, das sehe ich nicht so. Und das sehen auch über 4.000 Unternehmen, die gerade befragt worden sind, bundesweit, gerade gestern veröffentlicht vom DRK, wo ganz klar drin steht, dass die Zuversicht darin fehlt, dass dieses Land das so schafft. Und Frau Strack-Zimmermann hat gerade gesagt, wir sollten nicht grenzenlos naiv sein. Ich fand das sehr gut. Ich beziehe das nämlich auf die Energiepolitik. Wir steigen bei der Kernenergie aus. Wir sagen auf der anderen Seite, wir fahren die Kohle runter und uns fehlen die Rahmenbedingungen dazu, die Erneuerbaren auszubauen. Übrigens Frecken, die Doppelmoral finde ich ganz daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kommen her, holen uns das Freckengas aus den USA, machen uns damit abhängig und wir hätten für gut 3 Jahre Gasversorgung das Gas selber im Boden. Wir machen es nicht, weil wir auf Technologien von vor 10 Jahren zurückrechnen, die sich heute ganz anders darstellen und wir das gefreckte Gas in Deutschland eigentlich sicher hätten. Bei der Energiepolitik habe ich so manchmal den Eindruck, wir haben 3 Personen auf einem Tanker und die sehen einen Eisberg. Die erste Person sagt, da vorne ist ein Eisberg, wir müssen noch mal über den Kurs nachdenken. Die zweite Person sagt, nein, wir müssen am Kurs festhalten, das ist so festgelegt worden. Und die dritte Person sagt, es wird schon noch gut gehen. Da sage ich einfach, man kann mit dem Industriestandort so nicht umgehen, da brauchen wir mehr Sicherheit. Jetzt kommen wir zur Konjunktur. Unser Kammerbezirk ist mit einer der robustesten in Deutschland. Wir haben 57.000 Mitgliedsunternehmen, die hervorragend aufgestellt sind. Und wir hatten in der Corona-Phase und jetzt auch im letzten Jahr eine eingetrübte Konjunktur mit 60% der Unternehmen, die gesagt haben, wir sehen das nächste Jahr, das 23er Jahr, für schlecht an. Aber die Frühjahrsabfrage war genau andersherum. Da kommt der Optimismus und da kommen auch die staatlichen Hilfen, die dazu beigetragen haben, dass unsere Konjunktur wieder stabiler geworden ist. Aber wir wissen auch, die sind begrenzt. Und wir bezahlen jetzt in Deutschland den 5-fachen Gaspreis der Amerikaner. Und die Amerikaner kommen mit 137 Milliarden Dollar um die Ecke und locken unsere Unternehmen, sodass 44% der Unternehmen sagen, die zukünftigen Investitionen finden in den USA statt.
Dirk Schaufelberger, wenn man das so hört, einerseits ja, es geht so ein bisschen aufwärts, aber auch ganz schön viel Probleme am Horizont. Gleichzeitig hat man jetzt wieder gehört, Leizen steigt, Geld sich zu leihen wird immer teurer. Das ist nicht gerade Investitionen befördernd. Muss man fürchten, dass die Geldpolitik den Aufbruch abwirkt?
Na, letztlich sind wir mittendrin in dem Prozess. Also wir haben letztes Jahr gesehen, ob es Zeitenwende war. Wir hatten auf einmal eine Zinswende. Wir haben innerhalb von knapp einem halben Jahr einen Zinsschock von 300 Basispunkte gesehen. Also um 3% ist es nach oben gegangen. Gestern die letzte EZB-Zinserhöhung. Treiber aus EZB-Sicht war schlicht und ergreifend das Thema Inflation. Letztes Jahr sehr stark das Inflationsthema. Kaum geht die Inflation runter, wird auf einmal die Kerninflation als Argument herangezogen. Interessant, also auch ein bisschen Unsicherheit offensichtlich bei der europäischen Geldpolitik. Aber eins muss uns klar sein. Also wir haben eine massive Verteuerung im kurzen Geld, im Moment noch nicht im langen. Wir sind in einer sogenannten inversen Zinsstrukturkurve, das heißt, das lange Geld ist im Moment günstiger als das kurze. Das ist immer ein Vorbote für eine Rezession. Und wir haben riesen energiepolitische Herausforderungen, wir haben riesen Herausforderungen in der Infrastruktur und eine hohe Unsicherheit bei Unternehmen. Und die spüren das auch. Und ein Teil unserer Einsparungen, auch im Gasverbrauch, waren letztes Jahr auch rückläufige Auslastung, muss man auch mal ganz klar sehen. Also insofern sind wir in einer volkswirtschaftlich wirklich anspruchsvollen Ausgangssituation. Und interessanterweise, so sehr ich das ja teile, Frau Dr. Strack-Zimmermann, dass wir auch ein Sondervermögen aufbauen, aber am Schluss sind es Schulden. Und alles, was wir gerade oder angesprochen haben, sind massive Investitionen in die Zukunft. Und irgendeiner muss die Rechnung bezahlen. Das muss uns irgendwie klar sein. Und das ist das, was am Horizont auf uns zukommt. Und ich bin ja ganz bei Ihnen, wenn es darum geht, aufzuhören mit dem Lamentieren. Dann sollten wir uns aber auch wirklich deutlich vor Augen führen, was heißt das eigentlich für ein Komfortszenario in Zukunft? Jetzt komme ich ja von der Sparkasse und das fängt mit Sparen an. Und wenn wir so viel investieren, werden wir uns irgendwann überlegen müssen, wie refinanzieren wir es denn auf der anderen Seite? Und da merken wir, auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, Stefan, du hast es angesprochen, hohe Unsicherheiten. Was heißt denn das? Energiepolitische Investitionen, wie baue ich jetzt meinen Standort um? Ich glaube, wir müssen uns sehr deutlich vor Augen führen, gerade auch hier in diesem Kreis unser Netzwerk zu nutzen. Was können wir hier vor Ort tun? Wie können wir andere Refinanzierungsstrukturen? Wir haben Gott sei Dank eine starke Sparkasse, eine starke Volksbank, Regionalinstitute vor Ort. Wie können wir diesen großen Transformationsrefinanzierung vor Ort begleiten? Und das auch intelligenterweise mit einer Bürgerbeteiligung, damit wir auch einen Mehrwert bei den Bürgerinnen und Bürgern anerkennen.
Ist denn eine Bürgerinnenbeteiligung und Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung etwas, was wirklich positiv ist, um jetzt mal direkt da anzuknüpfen, oder geht damit nicht sofort einher, dass alles viel länger dauern wird, weil sobald Sie alle beteiligen und es viele Stimmen gibt, wird es auch ein langer Prozess?
Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein zwingender Weg ist, den wir organisieren müssen, weil eine Heike Heim hat es erlebt aus Sicht der DEW, wenn wir Fernwärmenetz ausbauen, natürlich ist das Thema der Baustellen und so weiter im Fokus. Und natürlich heißt das für uns alle ein Stück weit Komfortverzicht, weil ich auf einmal im Stau stehe, wo ich vorher durchgekommen bin. Und die Idee muss doch sein, wie kriegen wir eine Identität der Interessen hin? Und im Moment reden wir auf einem abstrakt hohen Niveau. Und wir sind aus Corona gekommen und dann haben wir uns bundespolitisch hingestellt und haben gesagt, macht euch keine Sorgen, wir heilen das alles. Energiepreise, wir nehmen jetzt die Energiepreisbremse, macht euch keine Sorgen. Aber das ist doch ein Stück weit Salz in die eigenen Augen streuen. Wir werden uns alle anstrengen müssen, diesen Prozess mit zu begleiten. Und das wird meines Erachtens nach nur über partizipative Modelle gehen.
Wobei, so viel muss ich sagen, auch bei partizipativen Modellen werden die Baustellen nicht weggehen.
Ja, aber ich habe vielleicht ein anderes Interesse daran. Weil ich verstehe,
ich stehe gerne im Stau, weil ich es bezahlt habe.
Ja, oder ich nehme das Fahrrad und laufe dran vorbei, weil ich weiß, dass die Heike wieder Fernwärme baut.
Hudel auch nicht selbst.
Aber dann mal konkret gefragt, sind wir alle nicht eigentlich doch noch viel zu bequem?
Ja, also ich habe es ja sehr, sehr deutlich gesagt, weil wir committen uns alle auch hinter verteidigungspolitischen Zielen, ist richtig. Wir wissen, dass wir das Geld in die Hand nehmen müssen, aber irgendeiner wird es bezahlen müssen. Und bisher tun wir alles, um das wegzuhalten. Und keiner sagt es offen. Ich kann es sogar verstehen aus politischer Sicht. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt. Und die Sorge, die Unternehmer rumtreibt und uns auch als Sparkasse ist, was passiert da infolgedessen? Und vor dem Hintergrund finde ich so eine Veranstaltung hier und heute genau richtig, damit wir uns auch alle ein Stück weit in die eigene Verantwortung nehmen, weil wir werden alle diesen Prozess mitgestalten müssen, sonst wird er nicht funktionieren.
Aber ich glaube, die Unternehmer tragen diese Verantwortung schon in der Schaffung von Arbeitsplätzen. Was sie brauchen, ist Infrastruktur. Und dafür bezahlen sie auch.
Ja.
Bitte.
Und wenn wir uns unsere Dächer und unsere, wie sagt man so schön, benachteiligten Flächen angucken, dann können wir doch damit mal anfangen und da mal schön Photovoltaik draufklastern und vielleicht weniger lange diskutieren, ob wir bestehende Windräder repowern und versuchen, unser Möglichstes vor Ort zu tun, um das Stück weit da auch zu entspannen und weniger auf, es ist doch völlig klar, Deutschland wird auf lange Sicht ein Importland bleiben. Auch wir als Stadt haben nicht genügend Ressourcen, um uns komplett autark zu stellen. Aber das, was wir bewegen können, das sollten wir bewegen.
Aber dann lass uns doch auch mal die Ausbaugesetze ändern. Ja? Wenn ich mir das anschaue, wie lange wir jetzt bei dieser Brücke unterwegs sind, ja, das ist ja eine Katastrophe mit der A45, weil wir ständig irgendwo Schutzbedürftige haben. Natürlich
Natur. Und wenn es Falken sind, ne?
Ja, klar. Also da muss man meiner Ansicht nach auch mal sagen, das ist ein übergeordnetes Interesse, dass wir den Infrastrukturausbau vorantreiben und damit auch unseren Unternehmen, aber auch den Arbeitnehmern die Chance geben, ihre Arbeitsplätze zu erreichen, damit das Land wachsen kann. Weil mit den PV-Dächern und den Windanlagen haben wir schon das nächste Beispiel. Dann bildet sich eine Bürgerinitiative nicht zum Betrieb des Windrads, sondern dagegen, weil man es nicht haben will. Wir haben da auch so eine Einschätzung für gewisse Prozesse in Deutschland, dass ich erstmal, wenn ich persönlich betroffen bin, dagegen bin und nicht an die Gemeinschaft denke, die es einfach braucht. Ja?
Jetzt hat ja das Osterpaket wirklich den zum Beispiel Ausbau erneuerbarer Energien von übergeordnetem staatlichen Interesse bekundet. Ich glaube, es fängt an zu wirken, aber wir brauchen eine Möglichmacher- und eine Gewinnermentalität, nicht nur bei uns Unternehmen, sondern bis in jede Amtsstube rein. Und ich glaube, es bewegt sich was, aber leider noch zu langsam.
Es muss schneller gehen.
Aber ja, was bewegt sich? Heißt aber auch, wir müssen aufhören, Minderheiten immer zu majorisieren. Weil sobald sich der geringste Widerstand formiert, werden alle Aktivitäten gestoppt. Das ist unser größtes Hindernis und das, finde ich, ist Ausdruck unseres Komfortstaates, in dem wir uns gerade befinden. Und insofern, ich glaube tatsächlich persönlich gesellschaftlich, Corona war das Dramatischste, was uns passieren konnte, weil wir auf einmal einen neuen Egoismus kennengelernt haben und der sich gerade vorzieht. Und wir brauchen an diesen Themen eine andere Form der Solidarität und dann auch eine andere Organisation von Mehrheiten. Und nicht nur, weil eine Minderheit wieder was zu krakeelen hat, dann wieder alles zu stoppen. Und das wird uns nach hinten bringen. Und wir sehen es heute schon im europäischen Vergleich. Deutschland ist am schwächsten im Konjunkturwachstum.
Aber jetzt würde ich mal gerne einhaken, wer ist denn, und Wolfgang Bosbach zitieren, den Wolfgang Schaaf gerade schon zitiert hat, wer ist dann das Wir? Also ganz konkret gefragt, sollte die Politik ist ja auch immer so ein Begriff, sollte die Politik Partizipationsrechte beschränken, zum Beispiel weniger Klagen ermöglichen, Bürgerrechte vor Verwaltungsgerichten schwächen? Ich frage es mal ganz direkt, damit zum Beispiel solche Klagen nicht mehr in dem Maße vorkommen können oder damit die Fledermaus vielleicht nicht reicht, um Brückenabriss ein Jahr zu verhindern.
Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn es ein übergeordnetes Interesse gibt, des Landes oder des Bundes, dann muss das auch umgesetzt werden. Und dann gibt es an der Stelle keine Bürgerinitiative. Wenn ich mir das Thema anschaue, Stuttgart 21, wie lange wurde da ständig darüber berichtet, dass die Leute da an dem Bahnhof sitzen, dass der nicht abgerissen wird? So, und dann hat man eine Umfrage gemacht und hat festgestellt, die sind im Land dafür, dass das Ding gebaut wird. Und dann wurde darüber auch nicht mehr berichtet. Also wir dürfen uns daran nicht aufhalten, wir müssen es einfach umsetzen und dafür brauchen wir das Gesetz, dass wir es auch so tun.
Ja, aber ich glaube, ich bin ja bei euch, würde mich auch darüber freuen, aber das ist die Abwägung unterschiedlicher Rechtsgüter. Und wir müssen versuchen, da pragmatische Regelungen zu finden. Vielleicht nicht mehr wegen jedem einzelnen Schwarzstorch zu klagen, sondern Populationen anzuschauen, Grundregeln zu vereinbaren, um dann voranzukommen. Weil wo ziehst du die Grenze und hebst einfach mal Rechtsstaat auf?
Ja, wenn das Interesse übergeordnet ist, wie zum Beispiel bei dieser Brücke, da sich dann aufzuhalten, zu sagen, wir gehen auf 6 Spuren und nicht mehr auf 4 Spuren und deswegen brauchen wir ein neues Bauleitplanverfahren etc., Genehmigung. Da frage ich mich, das macht man in anderen Ländern in Europa nicht so. Da wird die Brücke gebaut und fertig. Aber wir diskutieren erst mal 2 Jahre darüber, ob wir das Ding 6-spurig oder 4-spurig bauen, damit es schnell gebaut wird. Und das ist der falsche Ansatz.
Okay. Ich glaube, wenn wir das jetzt vertiefen, werden wir noch deutlich viel länger als die halbe Stunde. Aber fangen wir mal konkret an. Also nehmen wir mal, wir sind ja schon wieder dabei, so übergeordnete Rahmenregeln zu diskutieren. Wir wollen ja über Dortmund diskutieren. Wenn Sie sich jetzt was wünschen dürften, nehmen wir mal an, dass die nächsten 12 Monate oder meinetwegen das restliche Kalenderjahr 23 ist ja vielleicht ein bisschen kurz. Was wäre das, was ich als erstes in Dortmund tun müsste, im positiven Sinne, damit Ihren Wünschen entgegengekommen wird? Einfach mal von Herrn Schaufelberger angefangen.
Ja, ich fange gerne deshalb an, weil mit mir habe ich uns, die wir hier im Saal sitzen, gemeint. Und ich bin gar nicht dabei, das auf eine politische Regelung oder dergleichen zu schieben. Wir haben gute Beispiele in Dortmund, wo wir gerade mit Unternehmerinnen und Unternehmen große Photovoltaikanlagen bauen, refinanzieren und vor Ort anfangen. Die haben nämlich ihr Thema erkannt. Und mit wir meine ich, was können wir in eigener Verantwortung tun? Die Oma hat immer gesagt, kehr erstmal von deiner eigenen Haustür und kehr es nicht in Verantwortung von Dritten. Und ich bin ein totaler Fan. Und wenn ich allein mich hier umschaue, welche Expertisen wir haben, sind wir in der Lage, viele dieser Themen schneller nach vorne zu bringen, ohne es immer an Dritte zu adressieren.
Und da du das Thema Photovoltaik jetzt schon genommen hast, ich fände es gut, das Thema, ich will heute nicht über Heizung sprechen, kam schon ein paar Mal, ich glaube, wir müssen darüber sprechen und ich finde es richtig und gut, wenn wir sehr schnell eine kommunale Wärmeplanung machen, damit jeder Sicherheit hat, in welche Technologie er in Zukunft investieren muss.
Stefan Schreiber.
Ja, ich würde mich darüber sehr freuen und das wäre mein erster Wunsch, wenn die letzte Konjunkturprognose, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich dass 60% beziehungsweise fast 70% der Unternehmen sagen, dass es 2023 ein gutes Jahr wird, dass sich das auch bestätigen wird. Und eins kann ich dazu sagen, die Konjunkturvoraussagen, die unsere Unternehmen treffen, die stimmen fast so nahe zu 100%. Viele kaufen danach auch Aktien und das soll auch so bleiben.
Aktien kaufen. Okay, also mit anderen Worten, wir sagen, in Dortmund muss viel mehr Photovoltaik entstehen. Das wäre zum Beispiel sowas, was Sie alle drei unterschreiben würden, ja, durch die Bank. Jetzt beispielsweise hier auf allen Gebäuden, die wir hier so in der Gegend haben, Innenstadtwohnungen, wie kriegt man die Leute dahin? Also wie kriegt man zum Beispiel die zahlreichen Vermieter, wir haben gerade an unserem Tisch drüber gesprochen, dazu, dass es nicht nur eine Frage ist, kann sich der meinetwegen mehr oder weniger vermögende Eigenheimbesitzer im Vorort leisten, sich eine Photovoltaik aufs Dach zu bauen? Oder wie sagt man, die Straßenzüge in der Stadt, da fehlt das noch fast durchgehend. Wie kriegt man die verpflichtet?
Ja, ich denke, die Anreizprogramme, wenn Sie gerade den vermögenden Eigenheimbesitzer angesprochen haben, ich kann mir schon vorstellen, dass da überall eine PV-Anlage drauf ist, weil die Angebote, die der Bund gemacht hat beim Errichten dieser Anlagen vor 15 Jahren, die waren so gut. Wer damals nicht zugeschlagen hat, der hat einfach nicht darüber nachgedacht, was das langfristig dem Geldbeutel bringt. Und ich glaube schon, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Ich finde die Modelle, die Dirk Schaufelberger angesprochen hat, mit dem Verbund, dass man sagt, man macht im Verbund erneuerbare Energien, ist aus meiner Ansicht nach ein sehr guter Ansatz, um sie auch in die Fläche zu bringen und wir damit auch die Chance haben, das Energiegleichgewicht wiederherzustellen, was wir auch für die Region brauchen.
Ich glaube, wir haben gar kein Nachfrageproblem, wir haben ein Angebotsproblem. Allein aufgrund der hohen Energiepreise ist doch die Nachfrage nach erneuerbaren Energien, ob es jetzt Photovoltaik oder was anderes ist, extrem gestiegen. Wir müssen dafür werben, mehr junge Menschen in Handwerksberufe zu bekommen. Uns fehlt es an Monteurskapazitäten. Wir sollten dafür sorgen, dass wir eine Gleichberechtigung, auch eine gleichberechtigte Anerkennung von Ausbildung und Studium mehr nach vorne stellen. Das wäre auch nochmal wichtige Punkte, die wir machen können.
Ja, und ich habe eben ja nochmal deutlich gemacht, dass wir vielleicht auch etwas in unserem Komfortniveau runterkommen müssen. Wenn wir natürlich immer als ersten Reflex eine Energiepreisbremse machen und die Lenkungsfunktion des Preises außer Kraft setzen, dann ist das Simpelste, was man macht, um weniger zu verbrauchen, nämlich zu sparen, schon mal von vornherein ad absurdum geführt. Das ist das Erste. Einfach weniger verbrauchen. Damit können wir anfangen. Wir mussten das leider Gottes gesetzgeberisch regeln. Auf 19 Grad und dergleichen. Wirtschaftlich muss eigentlich jedem Unternehmen klar gewesen sein, wenn ich weniger Energie verbrauche, habe ich niedrigere Energiekosten. Das ist das eine. Das andere, du hast es gerade angesprochen, allein durch die Preisentwicklung sind eben viele regenerative Energien auch deutlich attraktiver geworden. Das Invest lohnt sich jetzt. Und das dritte ist, womit man vorgehen kann, wir sind ja schon im Gespräch, mieten wir eben auch Dachflächen auch von Eigenheimbesitzern an, bauen die Photovoltaikanlagen da drauf, da wo eben das Invest selber gar nicht getätigt kann. Das sind alles konkrete Dinge, die können wir vor Ort ab morgen hier tun.
Jetzt bashen wir ja so ein bisschen auf die Energiepreisbremse. Ich glaube, es ist immer schwierig im Nachhinein zu beurteilen, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch. Wir alle wussten nicht Ende letzten Jahres, wo die Preise noch hingaloppieren. Und irgendwann hört eine Lenkungswirkung von Preisen auf, weil ich sie schlichtweg nicht mehr bezahlen kann. Und es ist egal, ob ich jetzt als privater Verbraucher oder als Unternehmerin, Unternehmer hier sitze, bei Strompreisen von 1.000 Euro. So viel kann ich gar nicht sparen, um da noch überleben zu können. Deswegen war es aus meiner Sicht absolut richtig und wichtig, dass wir Preisbremsen implementiert haben. Sie waren ein bisschen kompliziert, darf ich sagen, weil wir müssen es umsetzen. Aber sie haben zu einer wirksamen, kurzfristigen Entlastung geführt. Wir müssen jetzt aber, und da bin ich völlig bei dir, überlegen, dass wir nicht in einen Dauersubventionsmechanismus reinkommen, sondern wie gleiten wir über in ein neues Energiepreisgewicht. Und da war ja eine Expertenkommission für eingesetzt, die haben ja sehr wohl überlegt, ja, wo bremse ich denn? Was ist denn das richtige Niveau einer Bremse? Und wenn man das jetzt mal so vergleicht, dann ist es das gute Doppelte von dem, was wir vorher hatten. Und das sind eigentlich momentan auch die Marktpreise. Das gute Doppelte, teilweise leider noch das Dreifache. Und ich glaube, wir müssen uns allesamt dauerhaft auf dieses erhöhte Energiepreisniveau einstellen. Und das hat dann auch eine Lenkungswirkung, um Produktionsprozesse oder Sparverhalten anzureizen.
Da muss ich jetzt antworten. Ich habe nicht gebasht, ja? Also, sorry. Ich fand es total wichtig, dass wir das Signal insbesondere auch für Unternehmen gesetzt haben. Weil die Unsicherheit Ende letzten Jahres war extrem hoch. Wir hatten viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die einfach nicht wussten, wo geht die Reise hin. Und da hingen existenziell Arbeitsplätze dran. Insofern war das Signal absolut richtig. Dass wir eine höhere Preisentwicklung jetzt haben, du hast es ja selbst deutlich gemacht, führt aber jetzt genau dazu, dass man auch unternehmerisch überlegt, habe ich regenerative Alternativen, sind die jetzt auf einmal attraktiv, nutze ich die jetzt auch. Und genau dieses Momentum, wir brauchen, glaube ich, beides. Wir brauchen eine Begrenzung von Extremen, aber wir brauchen auch den Impuls, A, weniger zu verbrauchen und B, Alternativen aufzumachen.
Ja, aber das muss aber auch funktionieren bei einer Dunkelflaute. Weil wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht da ist, brauche ich als Unternehmer trotzdem die Grundlast, die funktioniert. Und dazu brauche ich auch Kraftwerke, die den Strom produzieren. Und das wird auch bis 2030 nicht erledigt sein, das Thema. Deswegen müssen wir ein klares Bekenntnis zu den Kraftwerken haben. Dann habe ich auch den Spielraum für die erneuerbaren Energien. Das geht Hand in Hand, das Spiel. Erst dann, wenn ich die Grundlast stabilisiert habe, dann kann ich auch sagen, okay, ich schalte den Rest ab. Aber das muss erst realisiert sein.
Und es ist ja nicht nur so, dass nur die Erneuerbaren die Alternative waren. Wir haben so schön gesehen, wir haben umgestellt. Ja, was wurde denn verfeuert? Öl. Weil das war der Energieträger, der am ehesten und am schnellsten zur Verfügung stand. Und ich kenne viele unserer Kunden, die Unternehmer sind, die halt einfach mal wieder den alten Brenner reaktiviert haben. Das war auch richtig so. Es ging darum, Versorgungssicherheit herzustellen. Nur ist es ja auch kein Dauerzustand.
Ja, was ist denn mit dem Preis jetzt im Verhältnis zu den Amerikanern? Die Amerikaner haben, wir haben den fünffachen Gaspreis der Amerikaner, also US-Amerikaner, im langfristigen Wettbewerb. Jetzt trotz der Hilfen des Staates. Wie sollen wir denn international im Wettbewerb bestehen, wenn wir in der Erzeugung der Produkte schon beim Gas den fünffachen Preis haben? Wo soll das denn hinlaufen?
Aber ist das nicht der Nachteil, den Frau Strack-Zimmermann skizziert hat, von der hohen Bevölkerungsdichte? Ist das der Preis, der dafür zu zahlen ist, möglicherweise?
Gute Frage. Ist denn Volkswirt im Raum?
Naja, der Stefan Schreiber möchte ja nochmal auf den Punkt drauf hinaus, dass wir aufpassen müssen, dass wir solche Infrastrukturnachteile hier in Deutschland generieren, dass immer mehr Produktion ins Ausland verlagert wird. Und Frau Dr. Strack-Zimmermann hat eben das Thema ja nochmal skizziert. Also wo sind große Absatzmärkte in China und dergleichen? Und wir verlagern unsere Wertschöpfungsketten auch noch dorthin und reizen auch noch durch eigene Investitionen an. Und da müssen wir uns, glaube ich, schon nochmal Gedanken machen, wie schaffen wir es, dass Investitionen hier wieder vor Ort schaffen. Das Thema Versorgungssicherheit ist nicht nur ein Energiethema, sondern ist auch zukünftig ein Thema, welche Wertschöpfung wollen wir hier in Deutschland eigentlich noch vor Ort haben. Und wenn am Schluss eine Energiepolitik oder die Infrastrukturinvestitionskosten, die auf uns zukommen, dazu führen, dass wir im internationalen Wettbewerb immer mehr Unternehmen haben, die Offshore produzieren, dann müssen wir hier einfach mal eine Revision machen und deutlich machen, was wollen wir langfristig hier in Deutschland halten. Und da diese Diskussion müssen wir führen, angefangen hier vor Ort in Dortmund, um dann die richtigen Akzente zu setzen. Sonst haben wir nämlich in Zukunft das Dilemma, was wir in der Energieversorgung gehabt haben.
Wunderbar. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion bis hierhin. Jetzt müssen wir noch am Ende, ganz am Ende, möchte ich unbedingt noch zwei Themen ansprechen und ich hoffe auf kurze Antworten. Denn die erste Frage ist, Einführung der Vier-Tage-Woche? Auf die Reaktion hatte ich gehofft. Ist es die Lösung?
Nein. Nein, also ganz ehrlich, wir haben gerade über das Wettbewerbsthema gesprochen, ja, und wir müssen uns überlegen, wie teuer unser Wohlstand ist, unsere Sozialabsicherungen sind, das muss alles finanziert werden. Und auf der anderen Seite sagen die Gewerkschaften ganz klar, bei vollem Lohnausgleich, eine Viertageswoche, da kann ich nur sagen, dann haben wir ein richtig größeres Problem, als wir es jetzt schon haben mit der Energie, weil die Zeiten, die Produktionsengpässe, die entstehen, kann ich nicht durch mehr Mitarbeiter, durch höhere Gehälter dann abfangen. Das wird so nicht funktionieren. Es gibt Berufe, das muss man sagen, da geht das. Aber ich kann Ihnen sagen, für unsere Industrie ist das kein Modell.
Höre ich viel Widerspruch?
Nein.
Gut, das letzte Thema, ich wage es, aber ihr könnt gerne schon anfangen, glaube ich, zu bewirten. Weil darüber könnten wir jetzt ab jetzt noch Stunden reden, aber es ist heute Abend noch gar nicht vorgekommen. KI, wie viel Angst macht Ihnen, was da kommt, oder ist es eher eine Chance für die Wirtschaft hier und für die Wirtschaft insgesamt?
Macht mir überhaupt keine Angst, sollten wir nutzen. Wir sollten einmal lernen, dass man sich neuen Technologien öffnet und das ist kein Robocop oder Ähnliches, der da auf uns zukommt. Das sind intelligente Programme, die uns helfen können, den Fachkräftemangel zu begegnen. Wir müssen doch davon ausgehen, dass wir es benötigen werden, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Unterstreiche ich, wir müssen unbedingt uns damit auseinandersetzen und dafür Sorge tragen, dass das nicht nur aus den USA oder aus China, wo findet Europa, wo findet Deutschland statt. Das ist eine Riesenchance. Aber eins muss man, wir überzeichnen es gerade wieder, das ist immer bei revolutionären Technologien, die kurzfristigen Effekte werden völlig überzeichnet und die langfristigen unterzeichnet. Langfristig wird das die Wertschöpfungsketten radikal verändern, deshalb müssen wir uns intensiv damit auseinandersetzen, umso schöner, Professor Martin Beyer sitzt ja da, unsere TU ist genau in dem Thema KI ein Schwerpunktthema, das sollten wir hier vor Ort nutzen, wir haben intelligente Lösungen vor Ort.
Das liegt auch daran, weil wir die besten Informatikstudenten in Deutschland haben. Wir sind nämlich mit einer der größten Informatikfakultäten. Und ich bin der gleichen Auffassung wie du auch. Damals, als die Informationstechnologie eingeführt wurde, bei der Industrie hat man gesagt, das schafft die Arbeitsplätze ab, das ist nicht gut. Dadurch sind wir aber bis heute so leistungsfähig geworden. Wir haben allein in Dortmund in der Region über 20.000 Arbeitsplätze nur in der IT-Wirtschaft geschaffen. Und die sind quasi die Dienstleister der Industrie. Und wenn die nicht da wären, wäre unsere Industrie nicht wettbewerbsfähig. Und deswegen bin ich dabei, KI ist genau der richtige Weg. Man muss nur schauen, dass man sie richtig einsetzt.
Dann bin ich erleichtert, dass wir jetzt hier nicht pessimistisch unser Gespräch beenden, sondern es war ja auch eine Forderung heute, mehr Optimismus. Den haben Sie jetzt, glaube ich, gerade alle gezeigt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Heike Heim, bei Dirk Schaufelberger und bei Stefan Schreiber und hoffe, dass es Ihnen ein bisschen gefallen hat und wünsche Ihnen guten Appetit beim Dessert. Dankeschön.
So, liebe Gilderinnen und Gilder, liebe Gäste, ich denke, wir dürfen uns bedanken. Das waren mal ein paar ehrliche Worte, das hat Spaß gemacht. Da war auch manches sicherlich nicht vorher abgestimmt und das ist besonders erfrischend. Einen recht herzlichen Dank an die Protagonisten. Wir bedanken uns bei der Dame mit einem Blumenstrauß und bei den Herren mit einem Reinoldes-Likör von unserer Krämer Kornbrennerei. Ich weiß, dass Heike Heim diesem Tropfen auch ganz geneigt ist, mal zuzusprechen. Also wenn Sie gleich zu Ihren Plätzen zurückkehren, vielleicht tauschen Sie ja unterwegs und finden da den richtigen Weg, wer was entgegennimmt. Danke recht herzlich. Ja, die müssen das Ganze jetzt noch sortieren, weil die ihr Bier mitgenommen haben. Das ist ja eine ganz wunderbare Idee. Ja, während der Jan sein Foto macht, sehr verehrte Damen und Herren, Sir Anthony Hopkins hat mal gesagt, hört auf, euch wie Andenken zu behandeln. Spaziert am Strand, springt ins Meer, seid albern, seid komisch, sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf der Zunge. Für nichts anderes ist Zeit, keiner von euch kommt hier lebend raus. Und in dem Sinne hat er auch noch gesagt, esst leckeres Essen. Und das ist meine perfekt gelungene Überleitung. Freuen Sie sich auf das Dessert.